Ja, früher war alles besser. Oder? Aber es war alles einfacher. Die Leute waren frömmer. Der Staat war weniger korrupt. Was könnte man noch sagen? Alle waren viel schöner. Ja gut, das stimmt vermutlich. Ja? Oder auch nicht, weil das Alter, im Alter kann man ja auch reifen. Ja, manchmal denkt man das ja. Oder früher muss alles besser gewesen sein. Ich habe mir schon überlegt, dass ich eigentlich in der falschen Generation geboren bin. Einfach von meiner Art her und allem. Früher, als ich jung war, dachte ich, ach, ich hätte die 60er Jahre miterleben sollen. Das wäre meine Zeit gewesen. Heute denke ich mir, ja, wenn ich so in den 50ern angefangen hätte, Pastor zu sein, ich glaube, das hätte mir auch noch zugesagt. Das Leben war viel einfacher. Früher hatten die Pastoren manchmal, so, ich habe das mal gehört von einem, der war wie sagt man das? Wo kommst du her, dort, Daniele? Wie heißt dort, wo du herkommst? Toggenburg. Genau, der war im Toggenburg, der hat gesagt, er habe 2 Gemeindeleitungssitzungen im Jahr gehabt. Oder wir haben unzählige. Und er hat einfach Bibelstunden gemacht, er hat Predigt gemacht, er hat den Chor geleitet und er hat den Garten gemacht. Und das Haus mit seiner Frau geputzt. That's it. Und zwar, ja, habe ich mir gedacht, das war noch eine Zeit. Und dann lese ich in der Bibel und merke, halt, das stimmt gar nicht. Es war früher gar nicht besser. Die Leute hatten früher auch Probleme. Die Leute waren früher auch schräg drauf. Die Leute waren früher auch in Glaubenskrisen und in großen Nöten. Und Gottes Wort, und das ist das Wunderbare an Gottes Wort, verheimlicht uns das alles nicht. Sondern es nimmt uns immer wieder mit hinein in den ganz normalen Alltag, der nicht so glorienhaft ist, wie wir uns das manchmal vorstellen. Ich möchte heute über 3 Gruppen sprechen. Bea hat es schon erwähnt. Es sind die sich erbauen, es sind die Zweifelnden und es sind die Brennenden. Und ich habe das aufgrund dieses Textes gemacht. Der QR-Code ist für Leute, die am Bildschirm sitzen und denken, ach, ich möchte meine Bibel nicht aufschlagen, aber den Text immer vor mir haben. Hier findet man die Homepage mit dem Download-Bereich, wo dann die Flyers und so sind. Ihr aber, meine Lieben, baut euer Leben auf euren allerheiligsten Glauben und betet im Heiligen Geist und bewahrt euch in der Liebe Gottes und wartet auf die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus zum ewigen Leben. Und erbarmt euch derer, die zweifeln. Andere reißt aus dem Feuer und erbarmt euch in Furcht, wenn ihr auch das Gewand hast, das befleckt ist vom Fleisch. Ich möchte zuerst über die Gefestigten sprechen. Und wenn man über die Gefestigten spricht, dann steht hier zuerst einmal einfach ganz simpel und einfach, dass sie sich auf dem Glauben, auf dem allerheiligsten, wunderbaren Glauben erbauen. Das heißt, sie stehen mit ihren Füßen fest hier drauf und sie beten, heißt es, weiter. Und ich kann euch mal einfach die erste große Wahrheit offenbaren. Die erste große Wahrheit ist, es gibt immer nur 2 Sorten von Menschen. Es gibt die Bauen und es gibt die Zerstören. Und wenn man dann denkt, ja, aber ich bin neutral, was uns Schweizern ja sehr liegt und ich auch politisch sehr schätze, unsere Neutralität, auch wenn das in Verruf gekommen ist in letzter Zeit, dann kann das politisch zwar stimmen, aber wenn man die Gemeinde betrachtet, erbaut man oder man zerstört. Man ist entweder dort, wo man etwas dazu tut, dass es größer und besser wird, oder man ist jemand, der vielleicht wie ein Ertrinkender sich irgendwo festklammert und andere mit sich runterreißt. Und irgendetwas dazwischen gibt es selten. Natürlich kann man über Grautöne sprechen und so, und viele sagen auch, ja, so schwarz-weiß malen, wie du das jetzt hier machst, das ist ein bisschen eintönig und einfach. Aber schaut euch das selbst mal an in eurem Leben. Ich denke, es gibt immer nur zwei Phasen. Es gibt die Phase, in der wir glaubensmäßig vorwärts gehen und wachsen. Und dann gibt es die Phasen, wo wir vielleicht denken, wir stagnieren. Aber wenn wir ganz genau hinschauen, kann man in einer Welt, die sich vorwärts bewegt, gar nicht stagnieren. Sondern die Welt geht weiter und wir bleiben gleich nur. Das heißt, wir bewegen uns rückwärts. Also wir wachsen und bauen oder wir reißen andere auch ein Stück weit immer zurück. Wir stehen auf diesem Glauben und der Glauben ist letztlich nichts anderes als das, was Jesus Christus für uns getan hat. Wenn der Apostel Paulus darüber spricht, dass wir über das Evangelium oder dass wir ans Evangelium glauben, dann geht es immer einfach über Karfreitag und Ostern und dann noch ein bisschen Pfingsten, geht es immer um diese großen Dinge. Es geht darum, dass Gott uns Menschen liebt und uns angenommen hat durch seine Gnade und Vergebung und uns ewiges Leben schenkt. Die Menschen, die feststehen, sind Menschen, die beten. Das heißt, ich habe das so gemalt, weil ich mal irgendwann in einer Predigt oder beziehungsweise im Wort Gottes gesehen habe, dass die Menschen in der Regel, wenn sie beten, entweder niederknien und niederfallen vor Gott oder die Hände erheben. Beten im Heiligen Geist ist so ein Wahnsinnsgedanke, oder? Was heißt das, beten im Heiligen Geist? Auch da etwas ganz Einfaches. Ich möchte das ganz tief niederbrechen für uns heute Morgen. Beten im Heiligen Geist bedeutet nichts anderes als in dem Gedanken, in dem Sinn, in dem Herz Gottes beten. Also beten im Heiligen Geist heißt, ich verstehe, was Gott will und dann sage ich, ich will das auch im Namen Jesus Christus. Bitte mach das, Gott, Vater, was du eigentlich tun möchtest. Im Willen, im Einklang, in diesem Reich Gottes Gedanken drin sein und das erbeten, was Gott möchte, was er geben möchte, das heißt beten im Heiligen Geist. So wie wenn man manchmal mit Kindern zu tun hat, mit seinen Kindern oder mit seinen Enkeln oder wo man sonst mit Kindern zu tun hat und man ihnen so ein bisschen eindringlich sagt, wenn sie etwas fragen oder etwas wollen, du weißt doch, was das Richtige ist. Sie müssten doch mit der Zeit verstanden haben, was uns als Eltern oder Großeltern wichtig ist. Sonst haben wir es ihnen nicht richtig gezeigt oder gesagt. Und da muss man nicht bei jedem Kleinigkeit immer wieder fragen, vielleicht habt ihr es auch schon erlebt, dann müden die Kinder und müden und müden und müden. Und eigentlich muss man nur im Strich einfach sagen, es gibt es nicht, du kriegst es nicht. Im Willen Gottes, im Heiligen Geist beten heißt, in diesem Gedanken, in diesem Willen Gottes sein. Etwas ganz Einfaches eigentlich. Die Schwierigkeit ist manchmal nur, den Willen Gottes zu erkennen. Das Zweite ist, oder das Dritte, sie bewahren die Liebe. Die Liebe bewahren ist... Ich versuche alles einfach zu machen heute, damit ihr es gut behalten könnt. Ihr müsst nicht denken, ich habe weniger an dieser Predigt gearbeitet, weil es so einfach ist, weil ich keine Zeit hatte, weil ich in die Ferien gehe. Sondern ich möchte es einfach halten, damit man es gut versteht. Die Liebe bewahren heißt, sich von Gott lieben lassen. Von Gott lieben lassen heißt nichts anderes als dauernd in dieser Haltung bleiben. Ich möchte von dir empfangen. Ich möchte ein Mensch bleiben, der unter deinem Segen, unter deinem Schutz sich entfaltet. Ich möchte in deiner Gnade bleiben. Darum bleibe ich auch in deiner Vergebung. Ich habe gerade gestern mit jemandem über das Thema Vergeben gesprochen. Da hat die Person mir gesagt, ja, hast du es denn vergessen? Was dir da angetan wurde, habe ich gesagt, nein, vergessen kann ich es nicht. Ich kann mein Hirn nicht abschalten. Ich spüre es manchmal sogar noch, wie es damals war, als es so schlimm war. Aber Vergeben heißt für mich, ich begegne diesen Personen, als ob nichts zwischen uns stehen würde. Ich nehme das nicht als etwas, das vor mir steht und immer wieder da ist und immer wieder mein ganzes Denken und mein ganzes Handeln und mein ganzes Leben prägt, sondern ich stelle das hin beim Kreuz Jesu und sage dann, ich will diese Person wieder so, eher so begegnen, wie sie als Geschöpf Gottes es verdient. Und das heißt nicht im Fall, auch das muss ich noch schnell erklären, das heißt nicht, dass ich dumm bin und nochmals die gleichen Fehler mache oder nochmals im Gleichen in diese Person das Gleiche nochmals mit dir durchmache. Also man darf durchaus auch mal denken beim Christsein. Man muss sich nicht dauernd eins an den Kopf hauen lassen, wenn man weiß, dass es wieder so wird. Aber es bedeutet, dass ich diese Person diese Achtung und Ehre gebe, die ihr als Mensch gebührt. Ich lasse mich von der Liebe Gottes immer wieder treffen. Nehme die Vergebung selbst an und gebe sie weiter, die Liebe Gottes. Das heißt, ganz simpel in der Liebe bleiben. Das Letzte, was ein gefestigter Mensch macht, ist, er ist ausgerichtet auf Gott. Er erwartet Gottes Ankunft, Gottes Kommen. Er schaut auf. Und vielleicht merkt ihr das, in der Bibel gibt es das manchmal, oder? Es gibt Menschen, die schauen runter und es gibt Menschen, die schauen auf. Wenn man runterschaut wie Kain, dann ist man zornig und böse. Könnt ihr bei euch selber immer auch schon mal überprüfen, oder was eure Körperhaltung aussagt über eures inneres Dasein. Wenn man bedrückt ist, geht man ein bisschen bedrückt. Wenn man fröhlich ist, dann geht man aufrecht. Wenn man zornig ist, dann schaut man eher ein bisschen runter und macht die Augen ein bisschen hart, oder? Wie die andere Person, die war mal so zornig, der hat der ganze Unterkiefer gezittert. Da habe ich gewusst, muss einen Schritt zurück machen. Man weiß nicht, was als nächstes kommt. Wir sind Menschen, bei uns zittert nicht der Unterkiefer, weil wir nicht zornig sind. Wir sind nicht zornig über andere Menschen, sondern wir bringen sie im Gebet vor Gott. Und wir erwarten, dass letztlich Gott in dieser Welt Gerechtigkeit schafft. Wir erwarten auf das Erbarmen Gottes für uns, dass er uns annimmt und uns auch unsere Schuld, unser Leid, unser Elend wegwischt. Denn wir werden auch in dieser Zeit und Welt noch Leid und Elend erleben. Bist du ein Gefestigter? Eine gefestigte Person? Nicht, dass ich jetzt eine Antwort erwarte, sondern ich möchte das mehr einfach in den Raum stellen. Wie siehst du dich selbst? Was denkst du über dich selbst? Oder bist du vielleicht ein Zweifler? Es gibt Grund zum Zweifeln. Wisst ihr, wer der größte Zweifler in der Bibel ist? Genau, kann man heute machen, diesen Spruch, weil er nicht da ist. Also unser Thomas. Thomas ist der größte Zweifler in der Bibel. Was hat ihm geholfen, seinen Zweifel zu überwinden? Berührung. Die Berührung. Er hat das mit eigenen Augen gesehen. Kannst du dem Thomas sagen, gell? Ich habe ja einen Witz auf seine Kosten gemacht. Ja, Zweifel ist etwas, das nur dann ausgeräumt wird, wenn Gott uns begegnet, wenn Jesus Christus uns begegnet. So ein Tag wie heute, ein erster Tag der Woche, wir nennen ihn heute Sonntag, in der Bibel steht meist erster Tag der Woche. Es war dieser Tag wie heute, ein bisschen eine Woche nach Ostern, also nicht wie wir jetzt stehen, wir sind ein bisschen weiter. Und Jesus kam und bat Thomas dann, schau dir das doch mal genau an. Und letztlich ist es immer wieder dieser unmittelbare Kontakt mit dem lebendigen Gott, der Glauben in uns weckt. Und ich leide immer wieder, wenn ich Menschen treffe, die eine Ahnung von Gott haben, weil sie irgendwas gehört haben, weil sie vielleicht sogar fromm erzogen wurden, das ganze Zeugs mitgemacht haben, was wir den Kindern so anbieten. Und ich sage das nicht so despektierlich, wie es jetzt tönt. Einfach all diese Angebote, die wir haben. Aber letztlich geht es nicht darum, dass unsere Kinder viel wissen, sondern dass ihr Herz von Jesus Christus berührt wird. Dass wir selbst von Gott berührt werden, von der Liebe Gottes getroffen werden. Immer wieder, es geht immer wieder um das. Und es geht nicht darum, dass wir all das wissen, was man als Christ sollte und könnte. Wenn wir viel wissen, dann werden wir nur in eine gesetzliche Schiene kommen und denken, ja, ich mache ja schon vieles und ich bin ja viel besser als andere. Und dann fangen wir an zu vergleichen. Und je nach Typ sind wir dann wirklich gut oder wir sind himmeltraurig dran. Aber es kommt immer aufs Gleiche darauf an, denn wir sind immer Menschen, die nicht wirklich Jesus kennen, sondern nur von ihm gehört haben. Und der Thomas hat gesagt, ich muss ihn sehen. Und wenn du in einer solchen Situation bist, dann ist das vielleicht, wenn du so eine Zweifel-Not-Situation hast, ist das vielleicht ein Gebet, das du mal beten kannst. Herr, offenbare dich mir. Zeige dich mir in meinem Leben. Zweifel kann es geben, wenn wir schwere Lebensführungen haben, große Verluste erleiden, vielleicht selbst an uns etwas Verlustartiges erleiden, Krankheitsnot. Zweifel kann es geben, wenn plötzlich der Teufel wie ein Löwe um uns herum ist und versucht, uns niederzureißen. Das heißt, der Teufel ist wie ein brüllender Löwe, er versucht zu verschlingen, was er kriegen kann. Und es gibt noch viele andere Bilder, oder? Dass wir angeschossen werden mit feurigen Pfeilen oder dass die Vögel kommen und alles aus unserem Leben immer wieder wegfressen, was Gutes von Gott gesät ist. All diese Bilder machen eines deutlich, unser Leben ist angefochten. Manchmal mehr, manchmal weniger und auch wenn wir gefestigt sind, ist unser Leben immer angefochten. Und wenn du in einer solchen Situation bist, ja, was brauchst du dann? Bin ich schon durch. Was braucht ein Zweifler? Ich möchte euch zuerst sagen, was er nicht braucht. Er braucht keine Motivationsrede. Er braucht weder Zucht, noch Butterbrot, noch Peitsche. Er braucht nicht, dass die hier zu oberst sagen, ja, wir haben es auch geschafft, du schaffst es dann auch noch. Gib dir Mühe, streng dich an, komm, gib alles, noch ein bisschen, dann schaffst du's. Das braucht er nicht. Sondern er braucht jemanden, der ihm entgegenkommt. Und diese Kluft hier, die kann er nicht überwinden. Die kann in der Regel nur er überwinden, indem er weiter runtersteigt. Er braucht jemanden, der zu ihm runtersteigt und ihm hilft. Das braucht der Mensch, der in der Situation eine Not hat. Der Zweifel braucht nicht unser Blabla. Ach ja, das habe ich auch schon erlebt. Ja, weißt du, damals, das war wirklich schlimm in meinem Leben. Und dann plötzlich und so weiter, Blabla. Und manchmal, wenn ihr mal genau hinschaut, wenn ihr so ein Gespräch mal miterlebt, dann merkt ihr, wie die andere Person schon längstens abgehängt hat, die in der Not ist. Denn sie braucht nicht unsere Weisheiten. Sie braucht nicht unsere schönen Reden, die alle wahr sind und richtig. Ist manchmal wie mit Predigten. Ich habe schon einige Predigten gehört, die waren alle richtig und gut. Und dann bin ich nach Hause gegangen und gedacht, was soll ich jetzt genau mit dem anfangen? Irgendwie hat es mich nirgends auch nur das Wenigste berührt. Der Zweifel braucht nicht unser Blabla. Er braucht nicht unsere guten Worte. Vielleicht braucht er es nur, dass du ihn in den Arm nimmst oder einen Kaffee mit ihm trinkst. Ein Wort an die Zweifler. Der Zweifler, wenn du ein Zweifler bist, wenn du in einer Not bist, allein sein hilft auch nicht. Wenn du jetzt gerade am Livestream vielleicht zuschaust, weil du dich nicht getraut hast, in den Gottesdienst zu kommen, weil du denkst, man, alle sehen es ja, wie dreckig mir es geht, dann will ich dir sagen, du bist willkommen mit deinen Zweifeln, du bist willkommen mit deinen Ängsten, du bist willkommen mit deiner Sorge, du bist willkommen mit deinem Unfertigsein. Denn hier hat es keine fertigen Christen, sondern nur Leute, die auf dem Weg sind mit Jesus Christus. Und auch wenn man es auf den ersten Blick, wie mir mal eine Frau gesagt hat, ich komme in die Gemeinde und alle sind immer glücklich und allen geht's immer gut. Ist ja furchtbar, nur mir geht's dreckig. Da habe ich gesagt, ach weißt du, du kennst einfach die Leute noch nicht so gut. Wenn man mal ins Leben hineinschaut, dann spürt man, dass nicht alles so rosig ist. Also Alleinsein ist der größte Käse, wenn du Zweifel hast. Rückzug ist der größte Blödsinn. Christus hat Gemeinschaft geschaffen, Gemeinde, Kirche geschaffen, weil er weiß, dass wir einander brauchen. Weil er weiß, dass wir nur einander stützen und tragen können, wenn wir zusammen sind, nicht wenn wir alleine sind. Was braucht also der Zweifler? Ich zeige es euch. Seht ihr es? Ich habe es markiert, damit ihr es nicht suchen müsst. Wisst ihr, was Erbarmen ist? Ich musste es auch lernen. Ich habe wenig Erbarmen in meinem Leben erfahren früher. Erbarmen ist das Berührtsein im Inneren meines Menschseins. Erbarmen, das Wort, das dir hier eigentlich zugrunde liegt, ist, wenn es einem die Eingeweide rumdreht, wenn man ein flaues Gefühl im Magen kriegt, wenn man plötzlich denkt, nein, das kann ja nicht sein, ich muss helfen. Erbarmen ist immer die Vorstufe des Eingreifens und Helfens. Wir lassen uns berühren von der Not des anderen. Ich sage es nochmal, Erbarmen ist, wir lassen uns berühren von der Not des anderen. Gegen das Alleinsein oder auch als positives Gegenstück ist dieses Mittragen. Mittragen, wir machen das bei uns in der Gemeinde durch unseren Gebetschat, wo wir einander tragen mit unseren Anliegen. Auch in der Kleingruppe, also Ich kann ja nicht für alle Kleingruppen sprechen oder überall hineinreden, aber in der Kleingruppe soll ein Ort sein, wo wir einander tragen, auch ertragen, auch wenn wir schlecht drauf sind. Zweierschaft, seit ich hier in der Gemeinde bin, habe ich eine Zweierschaft mit einer Person und wir tragen miteinander die Nöte des Alltags. Das hört sich jetzt wahnsinnig groß an. Manchmal schwatzen wir auch einfach ein bisschen miteinander und tauschen aus, was gerade in unserem Leben so läuft oder was wir gerade so dran sind. Und in der Corona-Zeit haben wir dann manchmal auch das Thema Corona auf der Seite gelassen, weil wir nicht immer ganz gleicher Meinung waren. Und trotzdem waren wir gleicher Meinung darin, dass wir zusammenstehen und beten wollen für die Anliegen, die in unserem Leben sind. So eine Zweierschaft. Oder einfach einen Kaffee trinken. Du kannst nach dem Gottesdienst hier nach vorne kommen, wenn du merkst, ja, ich habe diesen Zweifel, ich möchte gern diese neue Berührung mit Gott erleben, aber irgendwie habe ich wie die Kraft, nicht mehr selber zu beten, dann lass für dich beten, lass dich segnen, lass Menschen für dich einstehen und erlebe, wie Gott in deinem Leben eingreift. Und wenn du dann denkst, ja, ich lasse es mal beim Kaffee, dann ist es auch nicht schlecht. Manchmal brauchen wir einfach auch jemand, der mit uns einen Kaffee trinkt. Oder wie es Pfarrer Sieber mal gesagt hat, mal eine Suppe auslöffeln mit einem zusammen beim Nachtessen hilft manchmal mehr als viele Worte. Brennende. Ja, immer wenn wir über brennende Menschen sprechen, denken wir das positiv oder nicht? Oder ich brenne im Herrn für das, was er tun will. Hier ist das Bild völlig anders gebraucht. Hier gibt's Menschen, die brennen und am Abgrund stehen. Ich brauche einen Freiwilligen. Lieber einen Mann als eine Frau, aber ich nehme auch eine Frau. Meldet sich jemand freiwillig? Das Einzige, was man tun muss, ist 3 Schritte gehen. Komm, das schafft jeder. Haben wir einen Freiwilligen? Oder eine Freiwillige halt an, wenn die Männer nicht wollen. Ja, Daniele. Da, steht mal zur Boxe hin, nach hinten. Jetzt mach mal so viele Schritte, wie du brauchst, bis du hier rankommst. Zählen 1, 2, 3, 4. Gut. Gehst du wieder nach hinten, Kannst du dir die Augen verbinden selber oder soll ich es machen? Du solltest nichts sehen, Bescheißen kommen natürlich immer, aber hilft nichts. Ja? Gib dann keine Punkte. Ich habe übrigens das von meiner Frau genommen, weil ich gedacht habe, es riecht sicher besser als meins. Ich war nicht ganz sicher, weil meine Nase nicht immer so gut ist. Ja, jetzt machen wir dann nochmals diese drei Schritte. Wir drehen uns aber zuerst ein wenig, damit wir ein bisschen Orientierung verlieren und gehen ein bisschen nach vorne und ein bisschen nach hinten und so auf diese Seite noch ein bisschen drehen. Hast du die Orientierung verloren?
Ja, es geht so.
Gut, jetzt müsst ihr ruhig sein. Psst. Wir machen noch ein bisschen Orientierungspuff. Ich bin ganz vorsichtig, weil Daniele eine Operation hinter sich hat. Noch auf die andere Seite. Gut. So. Du weißt, wie viele Schritte das du gemacht hast?
Ja, vier.
Sonst läufst du in den Ständer hinein. Ne? Mhm. Gut.
Soll ich jetzt
ja. Ha! Jetzt wegnehmen.
Ja. Völlig Ort.
Du wärst fast abgestürzt.
Ja.
Weißt du, warum bist du nicht abgestürzt?
Weil du mich gehalten hast.
Genau.
Weil du eingegriffen hast.
Amen. Danke, das war's schon. War nicht schlimm,
Nein.
Manchmal, da genügt es nicht, einfach da zu sein und zu sagen, ich wäre schon bereit, dich zu trösten, wenn du Hilfe oder Trost brauchst. Manchmal muss man einfach eingreifen. In diesem Text heißt es, wir müssen die Brennenden herausreißen oder zurückreißen. Das heißt, Leute, die am Abgrund stehen oder daran sind, über den Abgrund zu gehen, da muss man nicht mit ihnen darüber philosophieren oder diskutieren, was ihr nächster Schritt sein soll. Sondern ihr nächster Schritt soll nicht sein. Die muss man einfach zurückreißen. Und da spürt ihr etwas ganz Furchtbares auch. Es gibt tatsächlich die Möglichkeit, dass wir abstürzen. Auch wenn wir mal einen Anfang mit Jesus gemacht haben. Es gibt die Möglichkeit, dass wir ins Verderben laufen. Es gibt die Möglichkeit, dass wir gerettet werden müssen. So heißt es in diesem Text. Rettet die, die am Abstürzen sind. Ich zeige es euch hier. Andere reißt aus dem Feuer und rettet sie. Das Wort, das hier gebraucht wird, ist das klassische griechische Rettungswort, das immer gebraucht wird, wenn es um Leben und Tod geht. Und es gibt Menschen, die sagen mir manchmal, ja, weißt du, ich habe mich einmal für Jesus entschieden, ich bin auf jeden Fall gerettet. Nein. Das hat so was ganz unterschwellig Allversöhnliches mit sich, oder? Ja, aber ich bin in Gottes Hand und niemand kann mich aus seiner Hand reißen. Amen. Aber du kannst dich aus Gottes Hand herauswinden und davonlaufen und Gott lässt dich gehen. Wir können tatsächlich Gott ein Nein geben. Und wenn wir merken, dass jemand auf diesem Weg ist, dann müssen wir nicht lieb und so und ja, komm, lass dich doch überzeugen, sondern müssen wir handfest zugreifen und zurückreißen. Wir müssen Menschen, die auf einem falschen Weg sind, nicht lang versuchen zu überzeugen, sondern manchmal muss man einfach sagen, stopp, einen Schritt weiter und du stürzest ab, wie Daniele abgestürzt wäre, wenn ich ihn nicht gehalten hätte. Du bist sehr vorsichtig gelaufen. Die Schritte waren kleiner als danach. Ich hätte nur drei gemacht, weiß ich, da. Du hast ein bisschen kleinere gemacht. Mit einem großen wär's. Und das in einer Art und Weise der großen Demut. Warum? Warum sollen wir aufpassen in solchen Situationen? Ich war am Donnerstag im Männerkochclub. Ich habe die schönsten Bilder von uns auf die Homepage gestellt, damit alle, die nicht dabei waren, merken, was sie verpasst haben. Wir haben ein Pilzrisotto gemacht, wir haben ein Randenrisotto gemacht und ein Risotto mit Tomaten. Eins besser als das andere. Und also es kommt darauf an, von welcher Seite man anschaut. Man kann es immer wieder drehen, oder? Es war immer einfach eine Offenbarung. Und natürlich Fleisch. Für alle Männer ohne Fleisch geht vermutlich nicht. Ich esse viel Risotto ohne Fleisch, aber es war auch gutes Fleisch dabei. Und Spargel, die noch ein bisschen zäh war, ich hätte sie ein bisschen besser abscherben sollen. Aber es war super. Und dann kam ich nach Hause. Und dann habe ich mein T-Shirt dann abgezogen und meine Frau unter die Nase gehalten. Und hat sie gesagt, stinkt. Ich habe hier auf meinem Sheet geschrieben, wir sind immer gefährdet. Auf meinem Mindmap. Wir sind immer gefährdet. Und dann habe ich geschrieben, Küche, Geruch. Und als meine Frau das durchgesehen hat, um zu schauen, ob ich grob Rechtschreibfehler drin hat, hat sie mich gefragt, was heißt Küchegeruch? Da habe ich gesagt, das heißt Küchegeruch. Wenn man in der Küche ist, dann kommt man nicht drum herum, dass man manchmal einfach auch den Geruch der Küche annimmt. Amen? Ja, ihr könntet auch Amen sagen, wenn es nicht so geistlich ist. Amen heißt einfach, so ist es. Also, wenn man in der Küche ist, dann nimmt man den Geruch an und man schmeckt danach. Wenn man mit Menschen zu tun hat, die auf einem falschen Weg sind, ist man immer gefährdet, dass einem mitreißt. Ich habe für mich den Begriff geprägt, Sünde springt. Sünde springt. Das heißt, ich habe das vom elektrischen Schweißen, oder dort gibt es so einen Feuerbogen dann, einen Schweißbogen. Ich habe das von dort, wenn man nahe genug dran ist, dann gibt es eine Verbindung. Sünde springt. Und wenn man mit Menschen zusammen ist, die viel schlecht über andere reden, dann kann es plötzlich sein, dass man auch ein Mensch wird, der anfängt, über andere schlecht zu reden, obwohl man das gar nicht will. Wenn man mit Menschen zusammen ist, die in Heimlichkeiten leben und einem diese Heimlichkeiten offenbaren, kann es plötzlich sein, dass man selber in Heimlichkeiten abrutscht. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich habe gemerkt, da muss man enorm aufpassen. Und darum heißt es hier im Text so dieses krasse Wort, Hass, das befleckt, das Gewand, das vom Fleisch befleckt ist. Das meint nichts anderes, als dass wir zwar den Sünder genauso lieben sollen, wie Jesus uns liebt und wie Jesus ihn liebt, aber wir sollen ein klares Nein zu dem haben, was der Mensch macht. Und immer aufpassen, dass es uns nicht mitreißt. Ich hoffe, ihr könnt das verstehen. Das ist etwas sehr Wichtiges, weil man sehr schnell weggerissen wird. Und wenn ich das jeweils sage, dann denke ich mir immer gleich auch, in der Theorie ist das so einfach. Oder den Menschen lieben, aber die Sünde hassen, das ist so ein geflügeltes Wort. Es ist so einfach, das zu sagen. Und wenn man dann wirklich mal in einer Situation ist, ist es so schwierig, weil unser Tun auch ein Teil unserer Identität ist. Man kann ja unser Tun nicht von uns trennen. Man kann die Frucht nicht von dem Baum trennen. Und wenn die Frucht schlecht ist, und dann ist das auch ein Teil oder etwas, was dem Baum angeht. Man kann den Mensch nicht von dem trennen, was aus ihm herauskommt. Schwerlich. Und darum brauchen wir immer wieder auch für andere Menschen diese Jesus-Sicht, diese geistliche Sicht, dass wir zwar die Sünde wirklich auf die Seite stellen und uns davon distanzieren und trotzdem den Mensch umarmen und ihn lieben, voller Barmherzigkeit. Ich komme noch nicht ganz zum Schluss, aber fast. Wenn ihr diesen Text anschaut, und ich mache das immer ein bisschen, wie soll ich sagen, wenn ich die Bibel lese, immer auch ein bisschen analytisch, dann fällt mir auf, dass ein Wort immer wieder vorkommt. Und ich habe es für euch markiert. Das Wort heißt Erbarmen. Einfach Erbarmen oder Barmherzigkeit. Wir warten auf die Barmherzigkeit und wir geben Barmherzigkeit. Wir sind beschenkt mit Gottes Erbarmen und wir sind Menschen, aus denen Gottes Erbarmen herausströmt. Manchmal mehr, manchmal weniger. Gefestigte Menschen sind barmherzige Menschen. Und manchmal denkt man das gerade umgekehrt. Und man denkt, je fester das man wird, desto härter wird man. Und bei einigen sieht das dann auch so danach aus. Aber das ist nicht Festigkeit. Wir werden nicht gefestigt im Recht haben, sondern wir werden gefestigt in der Liebe. Und gefestigt in diesem Herz Gottes, das andere Menschen sucht und retten will. Und wir können als gefestigte Menschen Menschen sein, die alles richtig machen. Und doch das Wichtigste verpassen, nämlich die Liebe Gottes, die unser Herz trifft, weiterzugeben.